Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 1. August 2023. Der 1. August ist der schweizerische Nationalfeiertag und wir befinden uns im Museum von Christoph Blocher, dem Unternehmer und Politiker, und wir sprechen über die Schweiz, über die Welt, über Europa und auch über die Kunst. Und heute sind wir vor einem Bild des Schweizer Künstlers Albert Anker. Es zeigt eine Turnstunde. Ich rücke es mal so ins Bild, dass Sie einen ersten Eindruck gewinnen können. Hier also im 19. Jahrhundert ein Schulhaus. Wir sehen da Kinder im Gleichschritt. Der Lehrer, der da anscheinend rhythmisch in die Hände klatscht, und dann Dorfbewohner, die da neugierig zuschauen, auch Kinder auf den Kletterstangen. Ja, Herr Blocher, der 1. August, der Nationalfeiertag, und dieses Bild von Albert Anker, was hat es damit auf sich?
Ja, also man muss immer wissen, der Nationalfeiertag, das ist dieses Jahr der 732. Es gibt nicht viele Länder, die einen solchen Nationalfeiertag feiern können, weil die Gründung so weit zurückliegt. Dieses Bild stammt aber aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aus der Zeit der modernen Schweiz. Die Schweiz hat mit dem Freiheitsbrief, das ist die Gründung der Eidgenossenschaft, die außenpolitische Freiheit erlangt. Wir wollen keine fremden Richter haben, hat der große deutsche Schriftsteller Friedrich Schiller in seinem Drama Wilhelm Tell im Rütli-Schwur sagen lassen. Keine fremden Richter heißt keine fremden Mächte. Wir wollen selbst bestimmen. Und dann im 19. Jahrhundert hat die Schweiz gesagt, jetzt machen wir noch eine interne Revision, ein modernerer Staat mit der Demokratie. Die Deutschen haben, die Fürsten, die preußischen Fürsten haben gespottet. In der Schweiz kann jetzt auch der Pöbel wählen, weil sie die Politiker selbst wählen konnten. Das war eine Errungenschaft. Und da sind die Freiheitsrechte in die Verfassung genommen worden. Die Bürgerrechte, die Eigentumsgarantie, Verankerung der schweizerischen Neutralität, aber immer auf der Basis der Gründungsurkunde 1291. Und was Sie hier sehen, das ist ein Bild Albert Ankers. Albert Anker ist ein Künstler des 19. Jahrhunderts und ein Realist, der die Sachen so gemalt hat, wie sie sind, ohne Wertung. Und das ist das erste Schulhaus in Ins im Seeland, wo er herkam. Und diese Turnstunde, das sehen Sie sofort hier, das ist nicht eine Fitnessschulung, sondern das ist der erste militärische Vorunterricht, weil man damals auch eine Armee schaffen musste, um das Land zu verteidigen.
Also das ist der Beginn der modernen Schweiz hier sozusagen auf der Stufe des Schulunterrichts, die Modernisierung und eben auch das Zusammengehörigkeits- oder das Zusammenwachsen von ziviler und irgendwie militärischer Ordnung, also der Lebensernst wirkte da schon auf diesen Schulalltag ein.
Sehen Sie eben, die Schweiz ist immer wieder verlacht worden von den Zeitgenossen. Sie mussten sich 1291 heimlich in der Nacht auf dem Rütli treffen, um zu sagen, wir wollen keine fremde Obrigkeit über uns, wir wollen zusammenstehen. Es musste heimlich sein, weil jeder sagte, außerhalb, das geht nicht. Und im 19. Jahrhundert haben sie eine Verfassung gemacht, 1848, gegen alle Intentionen der Großmächte. Die haben gesagt, der Pöbel wählt, ja, das wird nicht lange dauern. Es ist die einzige europäische Verfassung, also die englische, muss man hier etwas ausklammern, aber die anderen, diese Monarchien, haben keine solchen Verfassungen mehr aus dieser Zeit.
Sie werden ja heute in Interlaken, wenn ich richtig informiert bin, eine große 1. August-Ansprache halten und auch natürlich zum Zustand und zur Geschichte der Schweiz etwas sagen. Werden Sie über dieses Bild reden oder was wird das Thema Ihrer 1. August-Ansprache sein heute?
Also ich kann Ihnen sagen, diese Feier hat schon gestern Nachmittag stattgefunden. Wir haben sie vorgezogen auf den 31. und heute spreche ich auf dem Ricken. Das ist ein Pass zwischen dem Toggenburg, wo Zwingli herkommt, also auch eine historische Gegend, hinunter an den Zürichsee und dort auf der Passhöhe. Dort werde ich die Ansprache halten. Ich werde den Mythos Schweiz würdigen, weil diese intellektuellen Links und Liberallinken oder wie sie sich nennen, die können mit einem Mythos nicht anfangen. Und sie meinen, ein Mythos sei eine unwahre Geschichte. Das heißt, sind Mythen, Erzählungen aus alter Zeit mündlich übertragen. Und je älter sie werden, desto wahrer werden sie. Weil der innere Kern dieser Völkersagen, der ist maßgebend. Also Gottfried Keller hat gesagt, ob sie geschehen, diese Mythen, ist ja nicht zu fragen. Der Sinn ist maßgebend und der frische Kern von allen Völkersagen ruht hier frisch darin. Darüber werde ich sprechen und sagen, wie wunderbar ist, dass wir solche Mythen haben. Und wir sehen ja auch die Verbundenheit der Schweiz mit diesen Mythen. Wer hat das größte Drama geschrieben über diesen Mythos Anfang des 19. Jahrhunderts? Der deutsche Dichter, der Friedrich Schiller, der hat den Wilhelm Tell geschrieben, auf Anregung seines Kollegen Johann Wolfgang Goethe. Weil Goethe war in der Schweiz und hat diese wunderbaren Mythen entdeckt und hat sie an Schiller gebracht. Das ist etwas für dich. Und Schiller war nie in der Schweiz, aber hat sehr gut die Chroniken gelesen, das merkt man an der örtlichen Beziehung, und hat dann dieses Freiheitsdrama geschrieben, und dieses ist nicht nur aufgeführt worden in der Schweiz, sondern in Weimar, zuerst nach vielen Verboten, weil die Fürsten hatten Angst, oh, hier kommt ein Freiheitskämpfer, der sagt, wir wollen keine fremden Richter haben und wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Und das Ringen um die Macht des Ortes. Und was noch besonders schön ist, der Theaterdirektor, der Zuständige, der das Stück Uraufführung gebracht hat, war Goethe. Also Sie sehen, die Schweizer Urgeschichte, die auf einer mündlichen Überlieferung beruht, aber nicht nur. Der Originalbrief, den Sie damals geschworen haben, Sie haben ihn nicht selber aufgeschrieben, weil Sie konnten ja nicht schreiben und lesen damals. Sie mussten einen Pfarrer mitnehmen, einen katholischen Pfarrer, gab ja nur Katholiken. Und der hat es aufgeschrieben. Und Sie haben ihm auch gesagt, aber schreibt dann das, was Sie ja beschlossen haben, nicht etwas anderes.
Es gibt ein hochinteressantes Buch, es ist mir der Name des Autors entfallen, die Schweiz als Land oder als Staat aus dem Geist des Mythos. Und der Autor schreibt dort, dass im Prinzip diese Mythen, also Wilhelm Tell-Mythos, andere Mythen, die hätten eigentlich direkt auf die Institutionenbildung in der Geschichte, auf die Schweiz eingewirkt. Also dass die Schweizer ihr Land, ihren Staat sozusagen nach der Maßgabe dieser Geschichten irgendwie eingerichtet haben, als Staat des Widerstands, der Freiheit und eben der verschiedenen Kerne dieser Sagen. Was halten Sie davon? Ist die Schweiz ein Land, in dem der Mythos Wirklichkeit wurde?
Ja, aber vielleicht auch nicht nur die Schweiz. Wenn ich an die englische Geschichte denke, wie England, das sind fast alles Mythen. Und Amerika auch. Nur also in Amerika sind sie jünger, weil sie noch nicht so viel Bodenhaftung haben wie die Schweiz, nicht wahr? Die Mythen geben eben Mut zu besonderen Taten, indem sie die Wahrheit, die in den Mythen setzen, zur Tat machen. Also Wenn der Mythos sagt, man hat sich in der Nacht auf dem Rütli treffen müssen, auf einer Wiese, die unzugänglich ist, wo man nur mit dem Schiff in der Nacht hinkommt, die einen, die Unterwandler über die Berge, man sieht einen nicht, da auf dieser Wiese sucht niemand jemanden in der Nacht. Das ist typisch für die schweizerische Geschichte. Sie müssen die großen Sachen machen, auch wenn drumherum viele Gegner sind. Und im Mythos steckt das drin, nämlich, wenn wir zusammenstehen, einen Schwur leisten und dann noch steht obendrauf, im Namen Gottes des Allmächtigen, steht heute noch in unserer Bundesverfassung. Auf diesen Mythos hat man natürlich, auf diesen Satz des Mythos, der dann aber in der, im Freiheitsbrief verankert ist, das gibt Konstanz. Oder, jetzt können Sie die Figuren alle aufzählen, Wilhelm Tell, der großartige innere Kampf, bin ich ein Mörder, ein Tyrannenmörder oder bin ich ein Freiheitskämpfer? Er hat ja den Gessler, das ist die Verkörperung der habsburgischen Macht in der Innerschweiz, der die Innerschweiz befehligen wollte, der hat er umgebracht. Nicht einmal, weil er gesagt hat, einer, der ein solches Gedankengut hat, bringe ich um, sondern es war auch Rache, weil Gessler hat von ihm verlangt, du musst deinem Sohn den Apfel vom Kopf schießen. Hat diese Grausamkeit, dem Vater zu sagen, schieß auf dieses kleine Ziel Apfel auf den Kopf, wenn du nur ein bisschen daneben bist, wird er den Sohn treffen. Und er hat Schiller wunderbar geschildert, wie er dann eben, bevor er Gessler umbrachte, das hatte. Das ist doch der Geschichte immanent. Immer das Wissen, wir müssen das Land verteidigen. Wir haben alle Militärdienst gemacht. Ich habe über 3,5 Jahre Militärdienst gemacht nebendran. Ich war am Schluss Regimentskommandant. Wir haben doch immer gesagt, Dienst leisten für das Vaterland heißt unter Umständen auch töten. Und das
oder sterben.
Ja, töten. Also das ist die eine Seite. Sterben, das ohnehin. Aber das Töten ist ja eigentlich beim Wilhelm Tell hervorgekommen. Das ist der Zwiespalt. Und aus dieser Situation ist der Freiheitsbrief entstanden, der heute noch aufbewahrt ist im Bundesbriefarchiv in Schweiz. Kann jeder schauen, eine kleine Seite, 17 cm hoch und 34 cm breit. 17 Sätze, sich mal vorstellen, und gilt immer noch im Wesentlichen. Und ob jetzt das ein Mythos ist, oder weil er aufgeschrieben ist, ist er ja nicht nur Mythos, er ist ja verbürgt. Die großen Zweifler in der Schweiz, die sie natürlich Richtung EU wollten und hinaus wollten und die Schweiz aufgeben wollten, haben gesagt, der ist gar nicht echt, dieser Brief. Dann hat man es untersucht an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Der ist aus der Zeit und echt. Ja, das ist sicher parteiisch. Wir mussten ihn nach Amerika schicken. Dieses Originaldokument, wir sind ja verrückt, schicken es nach Amerika. Die haben es dann untersucht und haben das Gleiche gesagt. Und jetzt ist etwas ruhig um diesen Brief, aber sie sind immer noch dagegen.
Also der Mythos der Wirklichkeit wurde. Springen wir in die Gegenwart. Die Schweiz ist ja immer wieder konfrontiert mit dem Versuch, dass die Schweiz irgendwo eingetopft oder irgendwo eingebunden werden soll. Wir reden im Moment ja über diese Verhandlungen der Schweiz mit der Europäischen Union. Die EU möchte ja, dass wir Gesetze aus der EU übernehmen. Wir haben gehört, die Amerikaner machen Druck auf die Rohstofffirmen in der Schweiz. Was ist die Lehre des Mythos für die heutigen Politiker da, für die heutigen, ja, Wilhelm Tells würden wir sie vielleicht nicht nennen, weil die Wilhelm Tells, das sind eben ja die, die auch außerhalb des Gesetzes stehen, aber die anderen, die Schwurgenossen, sozusagen die Politiker, die sich da bei Nacht im Sommer getroffen haben auf der Rütliwiese, die im Dunkeln sieht man nicht. Was ist die Lehre des Mythos für unsere heutigen Politiker in diesen Konfliktfeldern mit den Vereinigten Staaten, mit der Europäischen Union? Welche Weisheit des Mythos müssen zum Beispiel unser Außenminister beherzigen?
Ja. Hochaktuell, hochaktuell, bleibt auch immer aktuell. Der Kampf um die Freiheit und Unabhängigkeit ist für ein Land ein Dauerthema. Darum haben wir ja Armeen, um unser Land zu verteidigen im schlimmsten Fall. Und jetzt müssen Sie sehen, in diesem Mythos, ich bringe nur zwei kleine Beispiele, der Wilhelm Tell, dieser starke Mann, der sich weigerte, den Hut des Kaisers zu grüßen und dann als Strafe gezwungen wurden, den Apfel vom Kopf des Knaben zu schießen und dann am Schluss nichts mehr anderes weiß, als diesen Gäste umzubringen. Den hat man eingeladen aufs Rütli, um den Schwur zu leisten. Du bist doch ein großer Freiheitskämpfer. Dann hat er gesagt, nicht ich. Ich eigne mich nicht. Der Starke ist am mächtigsten allein. Ich bin stark. Aber auch die Schwachen, vereint sind auch die Schwachen mächtig. Das ist doch Mythos, aber Mythos von Gültigkeit. Das in der Schweiz müssen wir zusammenstehen, weil wir schwach sind. Aber es gibt immer Situationen, wo einer etwas allein machen muss. Ich bekenne hier, habe ich eigentlich noch nie öffentlich gemacht, als ich den Kampf führte am Anfang mit ganz wenigen Leuten gegen den Beitritt der Schweiz in die Europäische Union. Das war damals der Europäische Wirtschaftsraum, aber das war der Vorhof zur EU. Da waren alle anderen dagegen. Da können Sie nicht.
Also Sie waren dafür, in den WWR zu gehen, genau. Sie waren dagegen, reinzugehen.
Sie waren gegen die Schweizerische Selbstständigkeit und für das Preisgeben dieser und Eintreten in die EU. Und wir waren gegen diesen Vertrag, wir wenige. Da dürfen Sie nicht sagen, jetzt machen wir etwas gemeinsam. Vereint ist auch der Schwache mächtig, denn der Schwache war auf der falschen Seite. Jetzt gehen wir wenige. Und Wilhelm Tell hat mir den Mut gegeben. Hat mir gesagt, der Tell war auch allein, der den Hut nicht gegrüßt hat. Der hat nicht noch 10 andere gefragt. Und schlussendlich musste er sogar allein halten. Jetzt führen wir diesen Kampf. Wir haben nicht geglaubt, dass wir den Kampf gewinnen, aber wir haben ihn gewonnen. Die Schweiz ist bis jetzt unabhängig geblieben und die Europäische Union versucht nach allen Seiten, diese einzugliedern. Wir haben auch Zwischenstufen gemacht und uns abhängig gemacht von der EU, will ich nicht beschönigen. Aber Mitglied sind wir nicht geworden. Das ist die Kraft des Mythos.
Ist eine Situation vorstellbar, wo die Schweizer den Mut zum Mythos verlieren, den Mut zur Schweiz?
Ja, das ist gut vorstellbar. Man muss sehen, jeder Schweizer, wie jeder Ausländer auch, hat auch einen Eigennutz. Wenn er sieht, also es ist für mich vorteilhafter, wenn ihr dort drin sind, dann ist es sehr schwer zu überzeugen. Dann können sie den Mythos noch lange bringen. Aber der Mythos ist gefährlich für diejenigen, die dort hineindringen. Das sehen Sie daran. Wilhelm Tell wird in den Schulen nicht mehr gelesen. Er wird nicht mehr behandelt. Noch zu meiner Jugendzeit, das war im Krieg, wo die Selbstständigkeit so wichtig war, war es selbstverständlich, die Schulklassen gehen ins Schauspielhaus, um die Aufführung Wilhelm Tells zu beobachten. Ich habe als 13-Jähriger der Tell-Monolog auswendig lernen müssen. Das ist ein langer Monolog in der Hohlen Gasse. Durch diese Hohle Gasse muss er kommen, führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Die Gelegenheit ist günstig, macht eine Rechnung mit dem Himmelvogt. Das sind die Sätze, die wir aufgesogen haben, die uns geblieben sind. Und es ist natürlich Berechnung, dass man das nicht mehr macht. Man singt auch nicht mehr die Landeshymne in den Schulen. Das lernen die Leute nicht mehr. Sie können sie nicht auswendig, weil sie in der Schule nicht gelernt haben. Und da muss man Gegensteuer geben. Und leider muss man heute als Wilhelm Tell antreten, weil die Gemeinschaft der Schwachen ist leider immer noch in der Klasspolitik, ich rede von der Klasspolitik, nicht von der Bevölkerung, auf der falschen Seite. Aber es hat schon gebessert. Wir sind heute zuversichtlicher als vor 30 Jahren.
Und vergessen wir nicht, die Schweiz hat ihre Unabhängigkeit auch schon verloren. Ende des 18. Jahrhunderts ist Napoleon einmarschiert, beziehungsweise seine französischen Armeen. Die alte Eidgenossenschaft war morsch. Der wollte die Schweiz auch eingliedern in sein Europa, hat sich die Zähne ausgebissen. Und irgendwie sind ja dann diese Mythen, obwohl sie da zwischenzeitlich beerdigt wurden, blieben sie unsterblich und sind zurückgeholt worden. Und im 19. Jahrhundert hat man all diese Denkmäler gemacht für Wilhelm Tell im Bundeshaus, auch in unserem Parlament. Steht ja die Büste, steht eine Skulptur von Wilhelm Tell, von der Stauffacherin. Also der Mythos bleibt auch dann aktuell, wenn ihn die Schweizer zwischenzeitlich zu vergessen scheinen.
Ja, vor allem in Notzeiten wird der Mythos besonders wichtig, oder? Das ist vielleicht auch etwas, die moderne Zeit, es geht den Menschen relativ gut. Und eine solche Geschichte jetzt als Lebensbeispiel zu nehmen, wo man die Bedrohung nicht so fühlt, ist auch klar. Aber das, was Sie hier sehen, der Anfang des Bundesstaates, das war die Reaktion auf die französische Besetzung in den ersten 50 Jahren des 19. Jahrhunderts. Das war: Jetzt haben wir genug von der Fremdherrschaft, jetzt nehmen wir das Heft selbst in die Hand und machen eine eigene Verfassung, eine demokratische, und die Länder haben der Schweiz gedroht. Frankreich hatte eine Militäreinheit an der Grenze. Wenn ihr eine solche freiheitliche Verfassung macht, dann wird es euch schlecht gehen. Und der Schöpfer der Bundesverfassung, der hat Ochsenbein, hieß der, der ist an die Grenze gefahren und hat den Generälen gesagt, ihr könnt einmarschieren und ein freiheitsliebendes Volk unterwerfen, dann werden aber die europäischen Völker sehen, wie ihr mit freiheitliebenden Völkern umgeht, und ihr werdet von den Thronen gefegt. Dann sind sie abgezogen. Das ist auch ein Kriegsmittel.
Also hat die Schweiz zwei Väter, Wilhelm Tell, den Inspirator, die Hauptfigur des Urmythos, und Napoleon, den Zertrümmerer der Schweiz, der dann allerdings die Gegenreaktion ausgelöst hat und die Schweizer wieder so provoziert hat, dass sie die Schweiz und den Mythos wieder entdecken konnten. Also müssen wir Napoleon doch noch eine gewisse Anerkennung zollen, wenn auch unfreiwillig vielleicht das Resultat seiner Politik die moderne Schweiz inspiriert hat, als abschreckendes Beispiel.
Na gut, also das gehört ins Kapitel. Auch Menschen, die etwas Böses wollen, können noch Gutes bewirken. Aber das rechtfertigt noch nicht eine böse Tat.
Herr Blocher, vielen Dank hier für diese Erkundschaftungen des Mythos und auch dieses wunderbaren Gemäldes von Albert Anker. Was man vielleicht noch hinzufügen kann, sonnenbestrahlte, sonnenbeschienene Gesichter. Und wenn man ein Bild von Albert Anker anschaut, ich habe ja ab und zu auch die Gelegenheit schon wahrnehmen können, dann befällt einem das Gefühl einer gewissen existenziellen Zuversicht. Und es gibt ja auch diesen berühmten Spruch des Malers, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Und die Welt von Albert Anker, gerade in ihrer realistischen Darstellung, zeigt eben, dass in der Wirklichkeit die Segnung des Lebens sich offenbart. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Blocher. Wir sind morgen wieder dabei. Dann reden wir etwas über die Nachbarländer, vor allem über Deutschland. Für die Schweiz ja ganz wichtig. Und wir haben viele deutsche Zuschauer unserer Sendung. Und wir sind gespannt, was der internationale Unternehmer und Politiker hier über Deutschland zu sagen hat. Machen Sie es gut. Bis morgen. Und ja, genießen Sie heute, wo auch immer Sie leben, den schweizerischen Nationalfeiertag, den Mythos der Schweiz, der vielleicht auch in anderen Ländern freiheitsinspirierend wirken kann. Alles Gute.